Hörgestalten.
Hey.
Die Hörgestalten sind in Quarantäne.
Oder zumindest gehen wir, wie es auch empfohlen wird, so wenig raus wie nötig.
Da es einigen von euch auch so geht, haben wir unsere bisherigen Hörgestalten gefragt, ob sie uns und euch einfach etwas vorlesen möchten.
Und heute meldet sich wieder die großartige Julia Stöpel. Dieses Mal mit einem Auszug aus Douglas Couplins Generation X. Alle Infos zum Buch findet ihr in den Shownotes. Haltet durch.
Viel Spaß und bleibt gesund.
Erinnert ihr euch denn noch an diese Zeit, als dieses Generation X-Thema so hip wurde? Ich weiß, ich war, glaube ich, so um die 12, 13. Da kam auch der Film Reality Bites raus mit Winona Ryder. Das ist ja auch so ein Generation X-Film. Kennt ihr den noch? Ich glaube, das wäre mal ein guter Rewatch. Aber bevor es zu dunkel wird, ich fange an zu lesen. Viel Spaß. Tracy, 27. Ihre Frisur war total 50er-Jahre Parfümverkäuferin bei Woolworth in Indiana. Du weißt schon, lieb, aber blöd. Eines Tages, und zwar ziemlich bald, wird sie heiraten, um aus ihrer Wohnwagensiedlung rauszukommen. Sie trug ein Kleid Marke Aeroflot Stewardess aus den 60ern. Du weißt schon, dieses grässliche, trübe Blau, das die Russen immer anhatten, bevor sie alle Sony-Geräte wollten und Guy LaRoche als Designer für ihre Politbüromützen. Und erst ihr Make-up. Vollständig 70er Mary Quant mit diesen kleinen Blumenohrringen aus PVC, die wie rutschfeste Badewannenstöpsel aus einem schwulen Badeclub in Hollywood um 1956 aussahen. Sie hatte die Tristesse wirklich auf den Punkt gebracht, war die Allerschickste, total. Helen, 52. Sie sind meine Kinder, ob nun erwachsen oder nicht, ich kann sie nicht einfach vor die Tür setzen. Das wäre grausam. Und außerdem können sie großartig kochen. Teil 1. Die Sonne ist dein Feind. Damals, in den späten 70ern, als ich 15 war, gab ich den letzten Penny, den ich auf der Bank hatte, dafür aus, in einer 747er quer über den Kontinent nach Brandon, Manitoba, tief in die kanadische Prärie zu fliegen, um Zeuge einer totalen Sonnenfinsternis zu werden. Ich muss ziemlich merkwürdig ausgesehen haben. Jung, wie ich war, spindeldürr und beinahe ein Albino, als ich verstohlen ins Travel Lodge Motel einzog, wo ich die Nacht, allein und glücklich, damit verbrachte, mir die Werbung auf den flimmernden Fernsehkanälen anzusehen und Wasser aus Bechern zu trinken, die so oft ausgewaschen und wieder in Papierhüllen gewickelt worden waren, dass man meinen konnte, sie seien mit Sandpapier ausgeschmirgelt worden. Aber bald war die Nacht zu Ende und als der Morgen anbrach, an dem die Sonnenfinsternis stattfinden sollte, verzichtete ich auf die Rundfahrtbusse und fuhr mit öffentlichen Verkehrsmitteln an den Stadtrand. Dort angekommen, lief ich einen lehmigen Feldweg hinunter, geradewegs hinein in ein Kornfeld eines Farmers. Es war irgend so ein hüfthohes, maisgrünes Getreide, das mir, als ich es durchquerte, raschelnd mit seinen scharfen Blättern kleine brennende Wunden in die Haut schnitt. In dem Feld legte ich mich zur angegebenen Stunde, Minute und Sekunde der Finsternis auf den Boden, umgeben von den hohen, robusten Kornähren und dem leisen Summen der Insekten, hielt den Atem an und erfuhr dieses Gefühl, das ich seitdem niemals ganz abschütteln konnte. Ein Gefühl von Dunkelheit und Unvermeidlichkeit und Faszination. Ein Gefühl, von dem sicherlich seit ewigen Zeiten die meisten jungen Leute beherrscht werden, sobald sie den Kopf in den Nacken legen, in den Himmel starren und ihren Blick darin verlieren. 1,5 Jahrzehnte später sind meine Gefühle noch genauso zwiespältig und ich sitze auf der vorderen Veranda meines gemieteten Bungalows im kalifornischen Palm Springs, bürste meine beiden Hunde ab, atme tief den schweren nächtlichen Zimtgeruch der Löwenmäulchen ein, vermischt mit eindringlichen Chlorschwaden vom Swimmingpool, die aus dem Garten hinüberwehen, und warte auf die Morgendämmerung. Ich schaue nach Osten hinüber, zum San Andreas Graben, dessen Falten wie ein Stück zerkochtes Fleisch in der Mitte des Tals liegen. In kurzer Zeit wird die Sonne über dem Graben explodieren und über meinen Tag hereinbrechen wie eine Gruppe Las Vegas Showgirls über die Bühne. Meine Hunde schauen in dieselbe Richtung. Sie wissen, dass ein bedeutendes Ereignis bevorsteht. Ich kann dir nur sagen, diese Hunde sind so schlau, dass ich manchmal richtig Angst bekomme. Zum Beispiel wische ich ihnen diesen blassgelben Schnodder von den Schnauzen, der aussieht wie der zerlaufene Käse auf einer Pizza aus dem Mikrowellenofen, und mich befällt ein schreckliches Gefühl, denn ich habe diese Hunde im Verdacht, auch wenn mich ihre gewinnenden, schönen, schwarzen Augen etwas anderes glauben machen wollen, dass sie wieder bei den Mülltonnen hinter dem Center für kosmetische Chirurgie herumgestreunt sind und ihre Schnauzen mit, soll ich es wirklich sagen, abgesaugtem Yuppie-Fett beschmiert haben. Wie sie es schaffen, diese von den Behörden Kaliforniens vorgeschriebenen kojotensicheren roten Plastikmülltüten für Fleischabfälle aufzureißen, ist mir völlig schleierhaft. Ich schätze, die Ärzte sind entweder schlampig oder faul. Oder beides. Was für eine Welt. Ich kann dir sagen, aus dem Innern meines kleinen Bungalows höre ich, wie eine Schranktür zugeschlagen wird. Wahrscheinlich holt mein Freund Dag unserer Freundin Claire einen aufmunternden Imbiss oder was Süßes. Oder, was wahrscheinlicher ist, wie ich sie kenne, einen winzigen Gin Tonic. Sie haben so ihre Gewohnheiten. Dag stammt aus Toronto in Kanada, besitzt doppelte Staatsangehörigkeit. Claire kommt aus Los Angeles in Kalifornien. Was mich selbst angeht, ich stamme aus Portland, Oregon. Aber woher du stammst, ist heutzutage ziemlich bedeutungslos. Da alle die gleichen Geschäfte in ihren mickrigen Einkaufspassagen haben, wie mein jüngerer Bruder Tyler behauptet. Wir sind alle drei Mitglieder des A... Wir sind alle drei... Es ist schon ein bisschen dunkel, aber ich push das jetzt durch. Mal gucken, ob es so rum besser ist. Ja, so rum ist ein bisschen besser. Ich drehe mich mal. Wir sind alle drei Mitglieder des Armut-Jetsets, einer riesigen, weltweit vertretenen Gruppe, der ich mich anschloss, als ich, wie bereits erwähnt, im Alter von 15 Jahren nach Manitoba flog. Jedenfalls, da letzte Nacht weder Dag noch Claire sonderlich gut drauf waren, mussten sie einfach meine Wohnung für sich in Beschlag nehmen, um Cocktails und Kälte zu absorbieren. Sie hatten es nötig. Beide hatten dafür ihre Gründe. Zum Beispiel, genau um 2 Uhr morgens beendete Dag seine Schicht in Larrys Bar, wo wir beide als Barkeeper arbeiteten. Während wir zusammen nach Hause gingen, ließ er mich mitten im Gespräch im Stich und schoss über die Straße, wo er dann mit einem scharfen Stein über Motorhaube und Windschutzscheibe eines Cutlass Supreme kratzte. Es war nicht das erste Mal, dass er aus einem Impuls heraus in dieser Art vandalisierte. Der Wagen war butterfarben und trug einen Aufkleber, auf dem stand: »Wir verprassen die Erbschaft unserer Kinder«. Eine Message, die Dag verdross, wie ich annehme, denn wenn er 8 Stunden lang seinen Mac-Job, geringe Bezahlung, geringes Prestige, geringe Würde, geringe Zukunftsaussichten heruntergerissen hatte, war er immer gelangweilt und gereizt. Ich wünschte, ich könnte Dags zerstörerische Neigung verstehen. Ansonsten ist er so ein rücksichtsvoller Kerl, was sogar so weit geht, dass er einmal eine Woche lang kein Bad genommen hatte, weil eine Spinne ihr Netz in seine Badewanne gesponnen hatte. »Ich weiß nicht recht, Andy«, sagte er und schlug meine Fliegengittertür zu, nachdem auch die Hunde hereingetrottet waren. In seinem weißen Hemd mit der schiefen Krawatte, den Schweißflecken unter den Achseln, dem 48-Stunden-Bart und den grauen Schlabberdingern, keine Hosen, sondern Schlabberdinger, sah er aus wie die vom rechten Wege abgekommene Hälfte eines Flugschriften verteilenden Mormonenduos. Er stürzte sich fast umgehend den Kopf voran wie ein brünstiger Elch auf das Gemüsefach meines Kühlschranks, aus dem er verwelkte Römersalatblätter von der taubenetzten Oberfläche einer Flasche billigen Wodkas zog. Ich weiß nicht, ob ich diesen alten Klapperkasten dafür bestrafen wollte, dass er mir meine Welt versaut, oder ob ich einfach böse darüber bin, dass die Welt so groß geworden ist, dass wir nicht mehr in der Lage sind, Geschichten über sie zu erzählen und dass alles, was uns noch übrig bleibt, Blinkzeichen, Protzkisten und Aufklebschnipsel auf Stoßstangen sind. Er nahm einen gurgelnden Schluck aus der Flasche. In jedem Fall fühle ich mich besoffen. Es muss ungefähr 3 Uhr morgens gewesen sein. Dag hatte sich in seinen Vandalismus hineingesteigert und wir saßen beide auf den Couches in meinem Wohnzimmer und schauten dem Feuer zu, das im Kamin brannte, als kurz darauf Claire mit flatterndem, nerzschwarzen Pagenschnitt, ohne anzuklopfen, hereinstürmte. Obwohl sie eher klein ist, wirkte sie eindrucksvoll. Ein Effekt von Chic, der sich von ihrer Arbeit am Chanel-Stand des örtlichen I. Magnan, ich kenne das nicht, Bekleidungshauses auf sie übertragen hätte. Eine höllische Verabredung, verkündete sie, woraufhin Dag und ich bedeutungsvolle Blicke austauschten. Sie schnappte sich in der Küche ein Glas mit irgendeinem geheimnisvollen Getränk und ließ sich auf das kleine Sofa plumpsen, ohne sich weiter um die abzusehenden Verheerungen durch zahlreiche Hundehaare auf ihrem modischen schwarzen Wollkleid zu kümmern. Pass auf, Claire. Wenn es für dich zu schlimm ist, von deiner Verabredung zu erzählen, kannst du sie uns vielleicht mit ein paar Marionetten nachspielen? Sehr lustig, Dag. Wirklich sehr lustig. Gott, nochmal. Noch so ein Teichruderer. Eines dieser Körnerdinner mit Evian-Mineralwasser. Und natürlich war er ebenfalls ein Survivalist. Sprach die ganze Nacht über davon, nach Montana zu ziehen und von den Chemikalien, die er in seinen Benzintank füllen wollte, um alles vor der Zersetzung zu schützen. Ich kann so nicht weitermachen. Ich bin bald 30. Ich komme mir vor wie eine Figur aus einem bunten Comic. Gott, es wird so dunkel. Mal gucken, wie lange dieses Kapitel noch geht. Ah, nicht mehr so lang. Das schaffe ich noch. Hoffe ich. Sie inspizierte meinen nützlich möblierten und keinesfalls die Sprache verschlagenden Raum, der im Wesentlichen von billigen, minderwertigen Navajo-Indianerecken aufgeheitert wird. Dann entspannte sich ihr Gesicht. Außerdem gab es bei dieser Verabredung einen Tiefpunkt. Draußen auf dem Highway 111 in Cathedral City gibt es einen Laden, der ausgestopfte Hühner verkauft. Wir fuhren heran und ich wurde ganz schwach und wollte eins haben, weil sie so niedlich waren. Aber Dan, so hieß er, sagte, nein, Claire, du brauchst keinen Huhn. Woraufhin ich sagte, darum geht es nicht, Dan. Der Punkt ist der, dass ich ein Huhn will. Daraufhin hielt er mir eine grauenhaft langweilige Predigt, dass ich nur deshalb ein ausgestopftes Huhn wolle, weil sie im Schaufenster so schön aussehen und dass ich von dem Augenblick an, in dem ich es bekäme, nur danach trachten würde, es wegzuwerfen. Es stimmt völlig. Aber dann versuchte ich ihm zu erklären, dass ausgestopfte Hühner darstellen, worum es im Leben und bei neuen Beziehungen im Grunde geht. Doch an irgendeinem Punkt brach meine Ausführung zusammen. Die Analogie wurde zu sehr durch den Wolf gedreht und in der Luft hing dieses schreckliche Leiden um die menschliche Rasse, dass man sich immer wieder von diesen Pedanten anhören muss, die denken, sie sprechen zu Halbtrotteln. Ich hätte ihn am liebsten abgemurkst. Die Lady beschreibt dort Mansplaining, kleiner Einschub. Dieses Wort gab es aber damals noch nicht. Hühner? Fragte Dag. Ja, Hühner! Naja. Ja! Gack, gack! Das Gespräch wurde ziemlich blöde und trübsinnig und nach ein paar Stunden zog ich mich auf die Veranda zurück, wo ich jetzt sitze, eventuelles Yuppie-Fett von den Schnauzen meiner Hunde zupfe und zusehe, wie das erste Rosa der aufgehenden Sonne das Coachella Valley färbt, das Tal, in dem Palm Springs liegt. Auf dem Gipfel eines entfernten Hügels kann ich das sattelförmige Haus von Bob Hope, dem Entertainer, ausmachen, das wie eine Uhr von Dali in die Felsen hineinschmilzt. Ich bin ruhig, weil meine Freunde in der Nähe sind. Keratosenwetter, verkündet Dag, als er herauskommt. Gott, es ist so dunkel, es tut mir leid, dass ich mich so oft verlese. Keratosenwetter, verkündet Dag, als er herauskommt, sich neben mich setzt und dabei den Salbeistaub von der wackeligen Holzveranda fegt. Das ist einfach zu verkorkst, Dag, sagt Claire, die sich an meine andere Seite setzt und mir eine Decke um die Schultern legt. Ich habe bloß Unterwäsche an. Überhaupt nicht verkorkst. Du solltest dir wirklich mal gegen Mittag die Feldwege um das Patio-Restaurant Rancho Mirage herum ansehen. Da lassen die Leute ihre Pusteln wie Kopfschuppen fallen und wenn du drüber gehst, hast du das Gefühl, auf einer Unterlage aus Knusperreis herumzuspazieren. Ich sagte, schst! Und wir schauten alle fünf, die Hunde nicht zu vergessen, nach Osten. Mich fröstelt und ich wickelte mich fester in meine Decke. Mir ist kälter, als ich gedacht hatte, und ich bin erstaunt darüber, dass heute alles der Hölle zu entspringen scheint. Verabredungen, Jobs, Partys, das Wetter. Könnte es sein, dass wir nicht länger an jenen besonderen Ort glauben? Könnte es sein, dass wir nicht länger an jenen besonderen Ort glauben? Möglicherweise wurde uns allen aber auch der Himmel zu Lebzeiten versprochen, und was schließlich dabei herausgekommen ist, spottet im Vergleich dazu jeder Beschreibung. Irgendjemand ist anscheinend die ganze Zeit über beschissen worden, überlege ich. Weißt du, Dag und Claire lächeln oft, wie so viele Leute, die ich kenne. Und ich habe mich immer gefragt, ob ihr Lächeln etwas Mechanisches oder Boshaftes hat. Denn in der Art, wie sie die Oberlippe hochschieben, liegt etwas, zwar nichts Falsches, aber etwas Schützendes. Wie ich so mit den beiden dasitze, kommt mir eine ziemlich unbedeutende Eingebung. Es ist die Erkenntnis, dass das Lächeln, das sie im täglichen Leben aufsetzen, dem gleich, dass Leute aufsetzen, die in aller Öffentlichkeit auf einem New Yorker Bürgersteig von Kreditkartenhaien geschröpft worden sind. Gutmütige Leute, aber nichtsdestoweniger Geschröpfte. Die lächeln, weil sie aufgrund gesellschaftlicher Konventionen nicht imstande sind, ihren Zorn rauszulassen und weil sie sich nicht als schlechte Verlierer zeigen wollen. Ein flüchtiger Gedanke. Der erste Sonnenstrahl fällt über den Lavendelberg von Joshua. Aber drei von uns sind ein wenig zu cool, zu unserem eigenen Besten. Wir können den Moment nicht einfach so hinnehmen. Dag fühlt sich gezwungen, das aufflammende Licht mit einer Frage an uns zu begrüßen, und zwar mit einem düsteren Morgenständchen. Woran denkt ihr, wenn ihr die Sonne seht? Schnell, bevor ihr zu lange darüber nachdenkt und eure Antwort verderbt. Seid ehrlich. Seid schauerlich. Claire, du zuerst. Claire versteht sofort. Also, Dag, ich sehe einen Farmer in Russland, der mit einem Traktor durch ein Weizenfeld fährt. Aber das Sonnenlicht zeigt keine gute Wirkung wie bei einem verblichenen Schwarz-Weiß-Foto aus einem alten Live-Magazin. Hinzu kommt noch ein weiteres seltsames Phänomen. Die Sonne strahlt nicht, sondern verströmt den Geruch von alten Live-Magazinen. Und dieser Geruch zerstört das Getreide. Während wir hier miteinander sprechen, lichtet sich der Weizen. Der Bauer ist über das Lenkrad seines Traktors gesunken und weint. Sein Weizen stirbt durch Geschichtsvergiftung. Gut, Claire. Schön, unheimlich. Und was ist mit dir, Andy? Lass mich einen Moment überlegen. Okay, dann mache ich weiter. Wenn ich an die Sonne denke, fällt mir ein australisches Surferhäschen ein. Vielleicht 18 Jahre alt. Irgendwo am Bondi Beach, das auf seinem Schienbein gerade das erste Karzinom entdeckt. Im Geiste schreit die Kleine auf und beginnt sogleich als auszubaldowern, wie sie ihrer Mutter Valium klauen kann. Aber jetzt musst du mir sagen, was dir einfällt, wenn du die Sonne siehst, Andy. Ich weigere mich, an diesen Entsetzlichkeiten teilzunehmen, lehne es ab, Leute in meine Visionen einzubeziehen. Ich denke an diesen Ort in der Antarktis, der Lake Vanda heißt und wo seit über 2 Millionen Jahren kein Regen mehr gefallen ist. Das ist doch schön. Ist das alles? Ja, das ist alles. Es entsteht eine Pause. Und was ich nicht sage, ist, dass es dieselbe Sonne ist, die mich an Königsmandarinen denken lässt, an taumelnde Schmetterlinge und an träge Karpfen. Außerdem an die ekstatischen Tropfen des Granatapfelbluts, das aus den Hautritzen der Früchte hervorsickert, die an den Ästen des Baumes nebenan verfaulen. Tropfen, die wie Rubine an ihrem alten, braunen, ledernen Ursprungsort hängen und auf die intensive, eierstockartige Fruchtbarkeit im Innern hinweisen. Die Verschanzung hinter der Coolness ist auch für Claire zu viel. Sie bricht das Schweigen und sagt, es sei nicht gesund, das Leben als eine Abfolge isolierter, kleiner, cooler Momente zu leben. Entweder entstehen aus unserem Leben Geschichten oder es gibt einfach keinen Weg hindurch. Ich stimme zu. Dag auch. Wir wissen, dass wir genau aus diesem Grund unser altes Leben hinter uns gelassen haben und in die Wüste gekommen sind. Wir wollten Geschichten erzählen und aus unserem Leben Erzählungen schöpfen, die in ihrem Verlauf die Mühe wert waren. Wow, ihr seht, wie dunkel es ist. Ich habe wirklich, die letzten paar Meter waren hart, weil so habe ich gelesen. Morgen, verspreche ich euch, bin ich besser vorbereitet und werde diese kleine Lampe hier, diese Lampe werde ich mit einer Birne ausstatten und dann wird es alles besser. Sorry nochmal für die vielen Verleser. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe jetzt richtig Bock, das Buch morgen weiterzulesen. Ihr auch? Fragezeichen? Alles Liebe, ich freue mich auf morgen, haltet die Ohren steif, alles wird gut. Ich glaube daran wirklich.
Ihr solltet Julia Stöpel unbedingt auf ihrem Instagram-Kanal folgen. Der heißt jules_rules_berlin. Dort könnt ihr nämlich jeden Tag darüber abstimmen, was sie euch unter ihrem Hashtag Ich lese euch durch die Pandemie vorlesen soll. Und was ihr dankenswerterweise dann auch hier von ihr hören werdet. Den Link zu ihrem Profil findet ihr in den Shownotes. Danke, Julia, für die tolle Idee. Und bleibt alle gesund.